Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf.
Das bin ich und diesmal geht es um die internationale Konferenz. Die internationale Konferenz der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung trägt zur Einhaltung und zur Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts und anderer internationaler Abkommen von besonderem Interesse für die Bewegung bei. Vom 9. bis 12. Dezember 2019 fand die 33. internationale Konferenz unter dem Motto Act Today, Shape Tomorrow statt. VertreterInnen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung kamen dort mit denen der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen zusammen. In der Delegation des Deutschen Roten Kreuzes war Dr. Katja Schöberl dabei. Sie arbeitet im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes und ist dort im Team Internationales Recht und internationale politische Beziehungen Referentin für internationales Recht und internationale Gremien. Mit ihr spreche ich nicht nur über die Konferenz im Allgemeinen und die 33. Ausgabe im Speziellen, sondern auch über die aktuellen Herausforderungen im humanitären Völkerrecht, die Rolle des Deutschen Roten Kreuzes, die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und ihre Begeisterung für das Rechtsgebiet. Bevor es losgeht, noch das Rotkreuz-Ereignis des Monats. Passend dazu die internationale Konferenz in Deutschland. Vom 22. bis 27. April 1869 fand die zweite internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds in Berlin statt. Zusammen mit der Konferenz in Karlsruhe in 1887 sind das die einzigen zwei Konferenzen, die in Deutschland stattfanden. Stand jetzt. Und so schnell wird sich das auch nicht mehr ändern, denn seit 1986 fanden alle Konferenzen in Genf statt. Und jetzt nach Berlin zu Katja Schöberl. Hallo.
Hallo.
Genau. Vielleicht als erstes, so wie ich meistens beginne, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, mein Name ist Katja Schöberl. Ich bin Referentin für internationales Recht und internationale politische Beziehungen und arbeite im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin hauptamtlich.
Was ist denn das Generalsekretariat?
Ist das quasi das Büro des Bundesverbandes ist aufgeteilt in verschiedene Abteilungen und unser Team ist eben eins von 6 Teams innerhalb des Bereichs nationale Hilfsgesellschaft und internationale Zusammenarbeit. Neben uns sind andere Teams wie beispielsweise der Suchdienst oder der Rettungsdienst eben innerhalb von dem Bereich und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Fragen von internationalem Recht, insbesondere eben humanitäres Völkerrecht und den internationalen politischen Beziehungen des DRKs.
Mhm. Und dein Team heißt internationales Recht und internationale politische Beziehungen. Was sind denn deine konkreten Aufgaben?
Ja, ich bin als Referentin eben für die Fragen damit betraut, die Entwicklung des humanitären Völkerrechts zu beobachten, zu begleiten, im Gespräch mit der Bundesregierung eben auch zu begleiten und abzustimmen, im Bereich der Verbreitungsarbeit auch tätig. Das bedeutet dann eben zum Beispiel Vorträge mit Studenten, Studierenden, anderen Zielgruppen, Angehörige der Streitkräfte, Journalisten, medizinisches Personal, wer auch immer für uns interessant ist und eben in den Kenntnissen des humanitären Völkerrechts ausgebildet werden soll. Das wären so klassischerweise Aufgaben. Hinzu kommt, dass wir bei uns im Generalsekretariat das Sekretariat des Fachausschusses humanitäres Völkerrecht stellen. Das ist eine Aufgabe, die auch in meinem Portfolio liegt. Das ist ein ganz besonderes Gremium. Da kommen zusammen die Vertreter aus den verschiedenen Ministerien, die mit dem humanitären Völkerrecht in Deutschland befasst sind, also insbesondere Auswärtiges Amt, Verteidigungsministerium, Innenministerium und Justizministerium zusammen mit Generalbundesanwaltschaft und den Völkerrechtlern in Deutschland, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir als DRK stellen eben das Sekretariat von diesem Ausschuss und den darf ich auch betreuen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick über das, was ich so mache.
Mhm. Wie lange bist du denn schon beim Roten Kreuz?
Ich bin jetzt seit 8 Jahren hauptamtlich fürs Deutsche Rote Kreuz tätig. Also habe im März 2012 hier angefangen. Ich habe vorher aber auch schon für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet, war da ein Jahr lang in der Rechtsabteilung in Genf. Genau, und habe so verschiedene Perspektiven auf das Rote Kreuz.
Wie bist du denn damals dazugekommen?
Ich habe internationale Beziehungen und Völkerrecht studiert und mich dann recht schnell eben fürs humanitäre Völkerrecht interessiert. Und dann liegt das mit dem Roten Kreuz in der Tat ja sehr nah aufgrund des Mandats, das das Rote Kreuz im Bereich humanitäres Völkerrecht hat, und habe dann so schon durch ein Praktikum auch hier im DRK während meinem Studium das kennenlernen dürfen und war dann sehr schnell sehr begeistert und dachte, dass ich gerne fürs Rote Kreuz im Bereich humanitäres Völkerrecht arbeiten möchte. Und das hat mich sehr gefreut, dass das dann so funktioniert hat.
Jetzt ist ja das humanitäre Völkerrecht wahrscheinlich schon auch ein sehr spezielles Rechtsgebiet. Woher kommt denn deine Begeisterung? Also was treibt dich denn an, dich mit solchen Themen zu beschäftigen?
Letztendlich geht es im humanitären Völkerrecht darum, einen ganz pragmatischen Ausgleich zu finden zwischen auf der einen Seite eben den humanitären Anliegen, Menschen in Not zu schützen, und auf der anderen Seite aber auch ein Rechtsregime aufzubauen, zu erhalten, weiterzuentwickeln, das eben geeignet ist, das den kriegsführenden Parteien auch erlaubt, das umzusetzen. Und ich glaube, der Pragmatismus war was, den ich von Anfang an geschätzt habe und wo ich dachte, das sei sinnvoll, sich dafür einzusetzen.
Okay, warum?
Weil es letztendlich darum geht, bestimmte Mindeststandards zu definieren, bei denen man sich irgendwie verständigt, also insbesondere die internationale Staatengemeinschaft sich verständigt, dass es darunter selbst in solchen Ausnahmesituationen wie bewaffneten Konflikten eben nicht drunter gehen sollte. Und das Ringen darum fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend.
Jetzt bist du ja wahrscheinlich eine der wenigen, eher wenigen PraktikerInnen im humanitären Völkerrecht in Deutschland. Mit welchen Fragestellungen konkret beschäftigst du dich denn bisher in deinen bisherigen Stationen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also da gehören einmal Fragen dazu, die operationell in den Auslandsoperationen vom Roten Kreuz insgesamt eben auftreten. Das ist zum Beispiel eine Frage, wie wird eine Situation klassifiziert? Also befinden wir uns schon in einem bewaffneten Konflikt? Ist das humanitäre Völkerrecht anwendbar? Oder sind es in Anführungszeichen eben nur Aufstände, und ist es eine Ausnahmesituation mit gewaltsamen Demonstrationen, wo dann eben Menschenrechte anwendbar und nationales Recht anwendbar wäre? Das ist so eine klassische Frage, also Konfliktklassifizierung. Was bedeutet das dann für die Regeln der humanitären Hilfe? Wie ist humanitäre Hilfe heute auch rechtlich definiert? Welche neuen Herausforderungen gibt es da? Was zum Beispiel den Einfluss von Sanktionsregimen und Kriminalisierung von Terrorismus, terroristischen Handlungen angeht? Also was sind da die Wechselwirkungen zwischen solchen Fragen? Das ist so ein Bereich. Dann ist ein zweiter Bereich die Waffenregulierungsfragen zum Beispiel. Also einmal ist vielleicht ein Begriff, die Streubombenkonvention und die Antipersonen-Landminenkonvention. Das sind so klassischerweise die Waffenregulierungs- und Verbotsfragen. Die fallen eben auch ins humanitäre Völkerrecht, in den Bereich. Und dann als dritten großen Bereich würde ich sagen, ja genau, dann die Umsetzung, Durchsetzung, Implementierung, Verbreitungsarbeit, alles, was so Überlegungen sind, die damit zu tun haben, wie man eben dann die bestehenden Regeln auch am besten in die Realität umsetzt.
Dazu habe ich dann tatsächlich auch noch ein paar Fragen, aber zuerst vielleicht noch, was war denn vielleicht für dich der bewegendste Moment im Kontext des humanitären Völkerrechts?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber im Grunde sind es dann die Situationen, wo man dann merkt, dass trotz aller politischen Herausforderungen und politischen Unterschiedlichkeiten, was Positionen von Staaten angeht, dann in schwierigen Situationen es eben dann doch ein gewisser Fortschritt möglich ist, der manchmal sehr klein auf dem Papier aussieht, aber der am Ende dann hoffentlich in der Umsetzung dann doch einen Unterschied in dem Leben von vielen Menschen macht. Und das sind dann ja schon auch Situationen, wo wir ja auch drüber sprechen wollen, wie zum Beispiel anlässlich der Rotkreuz-Konferenz, wo man dann nach langer Arbeit dann solche Resolutionen eben verhandelt hat und die Hoffnung haben darf und die Hoffnung hat, dass die in der Umsetzung nachher dann letztendlich auch Gutes bewirken.
Was war denn bisher dein größter Beitrag zum humanitären Völkerrecht? Hast du eventuell schon am Genfer Abkommen mitgeschrieben oder der Weiterentwicklung?
Ja, nee, also die Genfer Abkommen sind ja von 1949, also dementsprechend 70 Jahre alt und auch die Zusatzprotokolle von 1977. Es ist so, dass ich in der Vergangenheit jetzt auch immer so Vertragsverhandlungen begleiten durfte, aber also ich finde den individuellen Beitrag, den man dann zu sowas leistet, den muss man auch sehr bescheiden einschätzen. Also da ist man dann letztendlich, kann man einen kleinen Beitrag zu einer Positionierung leisten, die hoffentlich und vielleicht auch mal was Gutes bewirkt, aber da wäre ich mit Sicherheit eher zurückhaltend darin, das jetzt als wesentlichen Beitrag zu diesen Entwicklungen zu bewerten.
Okay, war natürlich auch sehr groß gegriffen von mir.
Ja.
Jetzt lass uns mal zu der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung kommen. Vielleicht als erstes für die ZuhörerInnen, die da nicht so firm drin sind, wie ist denn überhaupt die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung aufgebaut? Also welche Bereiche, nenne ich es jetzt mal, gibt es denn da?
Also im Wesentlichen besteht die Bewegung, sagen wir als Kurzwort immer, um nicht immer internationale Rotkreuz-Rothalbmondbewegung sagen zu müssen, aus drei verschiedenen Komponenten. Das sind einmal die nationalen Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften, dann deren Föderation und das internationale Komitee vom Roten Kreuz.
Das war das, wo du schon tätig warst?
Genau. Und wenn man jetzt vielleicht mal anfängt, dann sind die nationalen Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften, das sind inzwischen 192, sind, wie es immer heißt, die Basis der Bewegung. Deshalb macht es Sinn, sich denen erstmal anzunähern und zu schauen, was die für einen Auftrag eigentlich haben. Und da geht es letztendlich darum, dass die zusammen mit den jeweiligen Behörden in ihrem jeweiligen Land, die darin zu unterstützen, Hilfe zu leisten, humanitäre Hilfe zu leisten. Da wird nochmal unterschieden zwischen den Aufgaben, die eine nationale Gesellschaft im eigenen Land wahrnimmt. Also da geht es darum, im Wesentlichen mit den Behörden zum Beispiel Verhütung von Krankheiten beizutragen, Programme im Bereich Gemeinwohl, im Sozialwohlfahrtsbereich zu leisten, aber eben auch Opfern von bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen, anderen Notlagen Hilfe zu leisten. Da gehört auch zum Beispiel die Verbreitung des humanitären Völkerrechts dazu. Das wird explizit auch als Aufgabe von nationalen Rotkreuzgesellschaften definiert. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, das wäre dann das internationale Mandat von nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Also auch klar schon da vorgesehen, dass sie bei den Opfern von bewaffneten Konflikten, von Naturkatastrophen und sonstigen Notlagen auch international Hilfe leisten. So, und dann haben sich diese 192 nationalen Gesellschaften einen Dachverband gegeben, eine Organisation gegründet, die eben die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften heißt. Und die hat im Wesentlichen den Sinn und Zweck, die Tätigkeiten von den nationalen Gesellschaften anzuregen, zu erleichtern, zu fördern. Also insbesondere auch in Fällen von Natur- und technischen Katastrophen eben die internationale Hilfe der nationalen Gesellschaften zu unterstützen und zu koordinieren. Die sitzt mit Hauptquartier in Genf und was dann hinzukommt, ist, dass es eben in Genf noch eine zweite Genfer Organisation gibt, was das Ganze dann eben auch manchmal ein bisschen verwirrend macht. Das ist eben das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, auch in Genf, das erstmal die Aufgabe hat, wie sie in den Genfer Abkommen von 49 eben definiert sind. Das bedeutet, dass sich das IKRK in Abkürzung genannt, insbesondere einsetzt für die Einhaltung der Genfer Abkommen. Das bedeutet insbesondere Pflege, Versorgung von Verwundeten, Schutz der Zivilbevölkerung, was man auch sicherlich schon mal gehört hat, der Besuch von Kriegsgefangenen und Zivilinternierten und die Überwachung deren Behandlung und auch Tätigkeiten im Bereich Familienzusammenführung, Suche nach vermissten Personen, Suchdienst.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, entschuldige?
Nee, bitte.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es eben auf der einen Seite die nationalen Gesellschaften, also wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz.
Die nationalen Gesellschaften haben quasi einen Dachverband, der die Zusammenarbeit bei Naturkatastrophen und ähnlichem quasi erledigt. Das ist die Internationale Föderation. Und das IKRK ist quasi für die bewaffneten Konflikte, die Weiterentwicklung der Genfer Abkommen und so weiter zuständig.
Ganz grob gesprochen, ja.
Okay.
Und im Idealfall arbeiten alle drei Komponenten in verschiedenen Situationen alle miteinander zusammen. Mhm. Das ist eben auch in verschiedenen Abkommen und Dokumenten immer wieder geregelt und nachgeregelt, wie das funktioniert. Man kann sich ja auch so Situationen vorstellen, dass innerhalb eines Landes nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern auch ein bewaffneter Konflikt vorliegt. Und dann muss das entsprechend eben alles dann auch koordiniert werden. Genau, aber okay. Die Grobaufteilung ist genauso, wie du das eben beschreibst.
Okay, und das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, weil wir wollen ja heute eigentlich über die internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds sprechen und das humanitäre Völkerrecht. Und jetzt ist die Frage, wo findet jetzt dort worüber wir gerade gesprochen haben, die Teile der Bewegung, was ist jetzt die internationale Konferenz?
Genau, die internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes findet in Genf statt, in der Regel alle 4 Jahre. Also nicht so häufig, aber auch nicht so selten, also mit einem sehr festgelegten Turnus. Es sei denn, es wird vereinbart, dass sie sich außer der Reihe zusätzlich nochmal trifft, aber in der Regel kann man davon ausgehen, alle 4 Jahre. Und die ist deshalb besonders, weil da nicht nur diese Komponenten der Bewegung zusammenkommen, wie wir die gerade besprochen haben, sondern zusätzlich alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen. Das bedeutet, zusätzlich zu den 192 nationalen Gesellschaften, Föderation, IKRK, sind auch eben die im Moment 196 Vertragsstaaten der Genfer Abkommen mit Regierungsdelegationen vor Ort. Und das macht es eine ganz besondere Konferenz, weil sozusagen die Welt des Roten Kreuzes und die Staatenwelt eben in diesem Forum zusammenkommt, um Fragen zu besprechen, die von beiderseitigem humanitären Interesse sind.
Was hat dann die internationale Konferenz für Aufgaben? Also was tut sie, außer dass eben Staaten und Rotkreuzwelt zusammenkommen?
Ja, sie hat den Auftrag, weil sie auch oberstes beschließendes Organ der Bewegung ist, eben zur Einheit der Bewegung beizutragen, die Mission der Bewegung zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Aber sie hat dann eben insbesondere im Bereich Einhaltung, Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts und anderer Abkommen in dem Bereich einen besonderen Auftrag und nimmt dann eben insbesondere in Form von Resolutionen, Beschlüssen, Maßnahmen an im Bereich humanitäre Hilfe im weitesten Sinne, die sich die Staaten und die Rotkreuzwelt gemeinsam eben verabreden wollen in der Umsetzung für die nächsten 4 Jahre.
Hast du ein Beispiel für so eine Resolution oder einen Beschluss?
Ja, also wir haben jetzt bei der letzten Rotkreuzkonferenz im Dezember 2019, hat die letzte stattgefunden, wurden insgesamt 8 Resolutionen angenommen und die beschäftigen sich, wenn man sich da einmal so einen Überblick auf die Themen wirft, sieht man die Bandbreite. Es geht einmal eben, eine Resolution beschäftigt sich eben mit der Verbreitung und Umsetzung des humanitären Völkerrechts. Es gibt aber auch Resolutionen zu psychischen und psychosozialen Bedürfnissen von Menschen im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen, anderen Notsituationen. Es gibt eine Resolution zur Verhinderung und Bekämpfung von Epidemien und Pandemien. Es gibt eine zum Suchdienst. Es gibt eine zu Gesetzen und Richtlinien im Bereich Katastrophenschutz zum Beispiel. Also das macht so die Bandbreite eigentlich schon mal sehr schön deutlich.
Also schon ein sehr weites Feld. Wie wirken denn jetzt diese Resolutionen? Also gibt es dann konkrete Folgen, die sich daraus ergeben?
Ja, also es ist in der Regel immer angedacht, dass die Resolution eben, wie gesagt, für 4 Jahre eigentlich oder darüber hinaus, wenn sie nicht zeitlich befristet ist, eben wirkt. Und dahinter stehen eigentlich immer konkrete Maßnahmen, die dann umgesetzt werden. Also das sieht man dann natürlich auch in der Sprache der Resolution, wie dort formuliert ist. Aber im Grunde geht es genau darum, also es soll nicht beim Papier bleiben, sondern das soll von konkreten Maßnahmen gefolgt werden. Und über die wird dann eben auch entsprechend berichtet. Also in der Regel 2 Jahre danach gibt es eine erste Bestandsaufnahme. Man schaut, was haben die Staaten, aber auch die Komponenten der Bewegung einzeln oder gemeinsam und in unterschiedlichen Konstellationen jetzt in den 2 Jahren unternommen, um die Resolution umzusetzen. Und dann hat man entsprechend eben auch nochmal Zeit nachzujustieren, wo nötig, sodass dann mit Blick auf die nächste Konferenz manchmal dann eben auch ein Bericht erfolgt. Und man sehen kann, was aus den Resolutionen nachher konkret geworden ist.
Jetzt hat er die 20. internationale Konferenz, ich glaube 1965 in Wien war das, die 7 Rotkreuz-Grundsätze verabschiedet. Welche Rolle spielen denn die Grundsätze bei der internationalen Konferenz? Und gibt es da vielleicht irgendwie konkrete Beispiele, wie die zum Wirken kommen auf der Ebene?
Ja, sehr gut die Frage. Das stimmt, also die Grundsätze sind bei der Konferenz durchaus präsent. Das fängt, um es mal ganz plastisch zu machen, damit an, dass die Konferenz damit eröffnet wird, dass die Grundsätze nicht nur vorgelesen werden, um alle Konferenzteilnehmer ein Stück weit darauf einzuschwören, was da so, in welchem Spirit und in welcher Haltung eben da die Konferenz ablaufen soll. In irgendeiner Art und Weise werden die meistens auch künstlerisch noch performt, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Wichtig ist, dass während der Konferenz alle teilnehmenden Mitglieder der Konferenz verpflichtet sind, und das ist in den Statuten der Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung auch festgehalten, sich an die Grundsätze zu halten. Das bedeutet, dass zum Beispiel Unterlagen, die verteilt werden, aber auch Stellungnahmen, die gemacht werden, also Vorschläge zu Resolutionen, die eingereicht werden müssen, in jeglicher Form eben zum Beispiel nicht diskriminierend sein dürfen, also sich eben an die Grundsätze halten müssen, dass man sehr genau darauf schaut, was politische Positionierung ist und was eine Sachaussage zu dem jeweiligen Thema ist, das man gerade behandelt. Und da wird schon darauf geachtet, dass sich da alle dran halten. Ist, glaube ich, für alle mal mehr oder weniger herausfordernd, aber wichtig ist, umfasst halt eben nicht nur die Komponenten der Bewegung, sondern auch die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen.
Du hast jetzt gerade das Statut erwähnt. Ist das wahrscheinlich auch die Stelle, wo man dann als, also die Hörerinnen und Hörer, die quasi sich weiter damit beschäftigen wollen, noch mehr erfahren über quasi, wie ist die internationale Konferenz aufgestellt, was sind die genauen Aufgaben und so weiter. Steht das dann da drin?
Absolut, genau. Also auch das, was ich vorhin so ganz überblicksmäßig erzählte über die Aufgaben, Auftrag der verschiedenen Komponenten der Bewegung und den Auftrag der Rotkreuz-Konferenz, das findet sich genau dort. Die Statuten der internationalen Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung, da ist interessant zu wissen, die sind selber angenommen worden von einer Rotkreuz-Konferenz, von der 25. im Jahr 1986. Und auch mit den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen zusammen. Ne? Also was dann wiederum eben auch erklärt, warum wir in unserem Mandat nicht ganz frei sind, wir als nationale Gesellschaft, weil eben der Auftrag an eine solche nationale Gesellschaft in den Statuten mit den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen gemeinsam definiert wurde. Aber dort findet sich genau das, die Definition des Auftrags der Komponenten und der internationalen Konferenz.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass die internationale Konferenz seit 2003 auch einen sogenannten Challenges Report schreibt und fortschreibt, wo letztendlich Herausforderungen des humanitären Völkerrechts skizziert werden und aufgezeigt werden. Jetzt eine ganz einfache Frage: Wie steht es denn heute um das humanitäre Völkerrecht?
Ja, ganz einfache Frage, die sich in 2 Sätzen beantworten lässt.
Perfekt.
Nee, also vielleicht nur nochmal zur Einordnung ganz kurz. Der Bericht, das stimmt, wird anlässlich der internationalen Rotkreuz-Konferenz vorgelegt, ist aber als solches kein Bericht der Konferenz, sondern ein Bericht des IKRKs, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, in dem das IKRK seine Sichtweise auf die Herausforderungen im humanitären Völkerrecht darlegt. Das heißt, es ist keine in dem Sinne mit den Vertragsstaaten abgestimmte Analyse, sondern es ist ein Dokument, das das IKRK eben vorlegt, um seine Sichtweise darzulegen und auch in Bereichen, wo es zum Beispiel eine Weiterentwicklung anregen würde, aber den Eindruck hat, Staaten sind noch nicht bereit, das zu diskutieren und so, dann halt eben auch Impulse setzen möchte. Ne? Also das ist nur das zur Einordnung, glaube ich, der Art dieses Berichts ganz hilfreich. Naja, und wenn man sich jetzt mal den Bericht, also den findet man auch online, kann man bestimmt ganz gut verlinken, anschaut, dann sind da im Moment verschiedene große Themenbereiche identifiziert, denen man sich sehr gut anschließen kann. Das sind mit Sicherheit die relevanten Themen der nächsten Jahre. Also einmal geht es beispielsweise darum, wie sich Kriegsführung zunehmend urbanisiert. Das heißt, wir sehen eine Verlagerung der Schlachtfelder von, wie man sich das früher mal so vorgestellt hatte, im offenen Feld, auf dem Gefechte stattfinden, immer mehr in Ballungsgebiete, in dicht besiedelte Gebiete, in Städte. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das humanitärvölkerrechtlich für die anwendbaren Regeln? Wie ist es möglich, beispielsweise beim Einsatz von Explosivwaffen mit einer großen Flächenwirkung, all diese Regeln zum Unterscheidungsgebot, zum Exzessverbot, zur Pflicht von Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen. Wie ist es eigentlich möglich, das in einer solchen Situation umzusetzen und was braucht es möglicherweise noch an Konkretisierung und Operationalisierung dieser Regeln, um da in Zukunft in solchen Situationen besser zurechtzukommen? Dann ist ein zweites Themengebiet alles, was so unter neue Technologien in der Waffenentwicklung eben auch fällt. Also ich glaube, so die Stichworte Cyberkriegsführung sind bekannt, aber auch autonome Waffensysteme, was manchmal auch als Killerroboter bezeichnet wird. Das sind Entwicklungen, die da ganz fest im Blick behalten werden, die zum Teil juristisch sind, weil man sich natürlich auch da fragen muss, wie kann ein vollautonomes System nachher wirklich unterscheiden zwischen einem Kombattanten, einem Kämpfenden, einer Zivilperson. Es sind zum Teil aber auch ethische Überlegungen, ne, über die Grenzen dessen, was wir in Kriegen akzeptieren wollen und was nicht mehr. Also das ist eine ganz spannende Diskussion, die sowohl juristisch als auch ethisch geführt wird. Große Herausforderungen bleiben die nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, nichtstaatliche Gewaltakteure und die Frage, wie man die eben dazu besser dazu bringen kann, eben humanitäres Völkerrecht auch einzuhalten, also mit welchen Ansätzen man eben an solche Akteure im Vergleich zu staatlichen Akteuren eben auch herantritt, um für den Respekt des humanitären Völkerrechts zu werben.
Ich glaube, ganz spannende Fragen. Was sind das für Gruppen? Ja, also ist das dann sowas wie der sogenannte Islamische Staat oder?
Ja, aber halt auch kleinere Rebellengruppen, ne? Also okay. Zum Beispiel, also werden zum Teil als Aufständische, als Rebellengruppen bezeichnet, manchmal auch als Terroristen, was aber kein Label ist, was aus dem humanitären Völkerrecht kommt, sondern aus einer strafrechtlichen Debatte und politischen Debatte. Also im Prinzip immer da, wo sich Menschen organisiert zusammenschließen und einen gewissen Grad an Organisationen haben und dann eben bewaffnete Kampfhandlungen vornehmen gegen entweder eine andere Gruppe oder den Staat. Und humanitär-völkerrechtlich spannend wird es zum Beispiel auch da, wo die Kontrolle über ein gewisses Gebiet ausüben, wie jetzt eben im Fall Islamischer Staat, da war das ja sehr prominent, und man sich fragt, was für Regeln gelten denn eigentlich in Gebieten, die von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen kontrolliert werden. Das hat man im humanitären Völkerrecht bislang vertragsrechtlich noch nicht komplett erfasst. Also man kennt es aus dem internationalen bewaffneten Konflikt, aus dem Besetzungsregime, so Situation von militärischer Besetzung, Staat A besetzt Staat B. Und dann gibt es Regeln, wie das Gebiet zu verwalten ist, zum Beispiel in den natürlichen Ressourcen, wie man dann irakische Ölquellen anzapfen darf oder nicht. Wenn das nicht staatliche Gruppen sind, ist da vertragsrechtlich bislang nichts geregelt und dann ja, muss man schauen, wie die Debatte da in den nächsten Jahren eben auch weitergeht. Ja, und dann vielleicht letzter Satz dazu, könnte man noch ganz viel grundsätzlich sagen über eine Herausforderung im humanitären Völkerrecht ist und bleibt grundsätzlich nicht ein Mangel an Regeln, sondern eher eine mangelnde Durchsetzung, ein mangelnder Respekt für die bestehenden Regeln. Also es gibt immer mal wieder natürlich auch Nachjustierungsbedarf, was ich gerade sagte, das wäre so ein Beispiel, wo man einfach nochmal klären muss. Aber grundsätzlich ist schon so, dass wir beobachten, dass in den bewaffneten Konflikten heute das größere Problem, die größere Herausforderung ist, dass selbst die Minimalstandards in Frage gestellt, nicht angewendet werden. Und das heißt, eine der großen Herausforderungen für das humanitäre Völkerrecht im Moment ist eben, genau über diese Zugänge zu den Konfliktparteien nachzudenken, zu überlegen, wie man die besser adressieren kann und letztendlich dafür werben kann, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird, entweder indem man sie direkt anspricht, indem man diejenigen, die Kontrolle über sie ausüben, beispielsweise indem sie Waffen liefern oder sie indirekt ausbilden oder direkt ausbilden, indem man eben auch da solche Kanäle nutzt, um ins Gespräch zu kommen.
Jetzt kommen wir mal konkret zur letzten internationalen Konferenz. Die fand ja vom 9. bis 12. Dezember 2019 statt unter dem Motto Act to do Today, Shape Tomorrow. Und wie kann ich mir jetzt so eine Konferenz vorstellen? Also wie läuft das ab? Vielleicht schon im Vorfeld. Was passiert da? Wie läuft dann die Konferenz selber ab? Und ja.
Ja, also es ist im Grunde, muss man sich das als eine Riesenveranstaltung vorstellen. Also die wird über Monate, eigentlich Jahre vorbereitet. Dann sind es 3-4 Tage Konferenz und dann wird jahrelang wieder nachbereitet. Also es ist wirklich eine ganz zentrale Veranstaltung, die sehr, sehr sorgfältig vor- und nachbereitet wird und dort auch mit aller Sorgfalt verhandelt wird. Ja, vielleicht nur mal, ich habe nur mal die Zahlen angeschaut, damit man sich es ein bisschen vorstellen kann. Also insgesamt waren bei der letzten, jetzt 33. Konferenz 2.393 Delegierte vor Ort. Das bedeutet 187 nationale Gesellschaften, 170 Staaten und 77 sogenannte Beobachter. Das sind zum Teil internationale Organisationen, NGOs, die eben nicht mitverhandeln, aber einen Beobachterstatus haben. Also es ist wirklich eine sehr große Konferenz, die sich unterschiedlich organisiert. Aber im Grunde, so vom Grundformat ist es dann doch in der Regel recht ähnlich. Also es gibt einen formellen Veranstaltungsteil. Das sind in der Regel einmal die eröffnenden und schließenden Plenarsitzungen mit allen Mitgliedern. Und dann gibt es Formate, dass man die Konferenz eben aufteilt. Letztes Jahr waren es eben Kommissionen. Dann sagte man, man hat für die 3 Tage, die eigentliche Konferenz stattfindet, 3 verschiedene Kommissionen, die sich schwerpunktmäßig mit bestimmten Themen beschäftigen. Das hat man getan dann nochmal in kleineren Gruppen, nachdem da immer sozusagen die Agenda für den Tag gesetzt wurde, hat man nochmal kleiner aufgeteilt in sogenannte Spotlight-Sessions, wo dann einfach auch nochmal ein bisschen mehr Raum für ein bisschen interaktive Diskussionen zwischen den Konferenzteilnehmern sein sollte. Und dann formal dazu gehört eben auch das Redaktionskomitee, das Drafting Committee auf Englisch genannt, wo die Konferenzteilnehmer die Verhandlungen und die Finalisierung der Texte der Resolution eben nachher vornehmen. Also das läuft parallel zu den sonstigen Veranstaltungen. War jetzt dieses Mal am ersten Konferenztag nachmittags eingesetzt und läuft dann im Prinzip bis zum letzten Tag morgens, bis eben ein Verhandlungsergebnis für die Resolution, die formellen Beschlüsse der Konferenz eben dann vorliegt. Und neben dem ist dann ein riesen informeller Veranstaltungsteil um die Konferenz drumherum. Das ist das, was man von anderen Konferenzen manchmal als Side-Events auch kennt, wo dann verschiedene Gruppen von nationalen Gesellschaften, IKK, Föderationen, aber auch Staaten in kleineren Veranstaltungsformaten bestimmte Initiativen vorstellen wollen, um Unterstützung werben wollen. Also das passiert dann sozusagen noch zusätzlich alles. Also kannst dir vorstellen, es sind insgesamt sehr, sehr volle Tage. Sehr früh geht's los und geht bis sehr spät abends und in die Nacht. Und dann hofft man, dass man dann insgesamt am letzten Verhandlungstag ein Ergebnis hat, was die formellen Resolutionen angeht und insgesamt einen guten Austausch zwischen all den Konferenzteilnehmern über die Tage hinweg hatte, der ja es genau eben erlaubt, über diese gemeinsamen Themen gemeinsam nachzudenken und Maßnahmen zu ergreifen.
Mhm. Du hattest ja vorhin schon ein paar Resolutionen erwähnt. Es gab diesmal, wenn ich richtig informiert bin, 8, die angenommen wurden. Welche war denn vielleicht die wichtigste, weil wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht auf alle eingehen wollen?
Ach ja, die wichtigste kann man immer nicht sagen, ne? Das hängt immer davon ab, wen man fragt.
Jetzt frage ich dich.
Ja, genau. Also natürlich aus dem Humanitärvölkerrecht kommend war für uns natürlich die HVR-Resolution wichtig. Da kann ich gerne vielleicht einfach zwei Sätze mehr zu sagen, aber das gerne. Bedeutet nicht, dass die anderen nicht relevant gewesen wären. Das möchte ich bitte nicht falsch verstanden müssen. Warum ging es und warum war die wichtig, die Resolution? Weil sie nach vielen, vielen Debatten in den letzten Jahren genau um die Herausforderungen im humanitären Völkerrecht einen Schwerpunkt gesetzt hat, und das war die nationale Umsetzung und Durchsetzung des humanitären Völkerrechts. Es gab vor einigen Jahren manchmal so ein bisschen den Eindruck in den Diskursen im humanitären Völkerrecht, das nutzt ja eh alles nichts und es hält sich ja eh keiner dran. Und da hat man jetzt wirklich eine Bestandsaufnahme gemacht und gesagt, okay, wenn das aber auch politisch gerade alles so schwierig ist, um über neue Initiativen, neue Regeln, neue Foren zur Durchsetzung und so weiter zu sprechen, dann lass uns mal konsolidieren, was wir aber in jedem Fall tun können. Und das ist eine gute nationale Umsetzung des humanitären Völkerrechts. Es kann sich jeder Staat gemeinsam mit seiner nationalen Rotkreuzgesellschaft idealerweise damit beschäftigen, was es an Herausforderungen in der Umsetzung im nationalen Recht zum Beispiel gibt. Also haben wir ein Gesetz zum Schutz des Roten Kreuzes in unserer nationalen Gesetzgebung? Haben wir Kriegsverbrechen kriminalisiert oder müssen wir da vielleicht nachregulieren? Was machen wir eigentlich national im Bereich Verbreitungsarbeit? Sind unsere Streitkräfte gut ausgebildet? Brauchen wir vielleicht ein neues Militärhandbuch? Das sind alles so Fragen, die man sich eben jederzeit stellen kann, unabhängig davon, wie die politische Großwetterlage ist. Und die Resolution hat eben genau einen Schwerpunkt auf diese Fragen gesetzt und hat im Prinzip alle ermutigt und ermuntert, sich damit jetzt mal schwerpunktmäßig zu beschäftigen, im Prinzip ein bisschen Hausaufgaben zu machen, damit man in Zukunft eben basierend auf dieser Bestandsaufnahme dann eben auch weiterschauen kann. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass man die internationale Zusammenarbeit zwischen diesen Komitees, diesen nationalen Komitees, die ich ganz am Anfang erwähnte, also bei uns der Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht, eben ermutigen möchte und anregen möchte, dass man sich national, also die nationalen Komitees auf internationaler Ebene einfach besser austauschen, was die Herausforderungen und im humanitären Völkerrecht in der Umsetzung eben jeweils sind und wie man auch voneinander besser lernen kann.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die nationalen Gesellschaften auch vertreten sind. Jetzt will ich mir mal die Sicht auf das Deutsche Rote Kreuz nehmen, das es hat bei der internationalen Konferenz. Wie groß ist denn die Delegation, die dort hinfährt?
Ja, das DRK ist im Prinzip stimmberechtigtes Mitglied der Konferenz. Das bedeutet als nationale Rotkreuzgesellschaft genau wie dann die deutsche Bundesregierung eben vertreten. Wie groß waren wir? Wir waren insgesamt in unterschiedlicher Besetzung 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das sind in erster Linie, also unter Leitung von unserer Präsidentin, Frau Hasselfeld, und vertretend eben der Vizepräsident, Herr Schön, und dann Generalsekretär, stellvertretender Generalsekretär, Bereichsleiter aus unserem Bereich Nationale Hilfsgesellschaft, Internationale Zusammenarbeit, und dann aus unserem Team eben Teamleitung und Referentinnen mit unterschiedlich nachher noch JRK, Bundeskonventionsbeauftragter. Das sind so die verschiedenen Teilnehmer, die dann die Delegation im Wesentlichen ausgemacht haben.
Und welche Rolle hat dann das Deutsche Rote Kreuz? Also haben wir quasi eine Stimme von wie viel insgesamt und gilt die Stimme zusammen mit der Bundesregierung oder hat die eine eigene Stimme? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also es ist eine eigene Stimme, es ist keine gemeinsame Stimme mit der Bundesregierung, sondern sozusagen jeder separat gleichberechtigt stimmberechtigt. Genau, und ist aber sozusagen dann halt einer unter, wenn man das halt eben addiert, 192 plus oder 187, wie jetzt da waren, Nationalgesellschaften, 170 Staaten, dieser Mitglieder. Letztendlich der Einfluss und die Rolle bestimmt sich dann schon dadurch, wie aktiv eben beispielsweise die Arbeit in dem Redaktionsausschuss, in den Verhandlungen an den Resolutionen erfolgt. Und dann natürlich, das will ich auf gar keinen Fall vergessen, war das DRK auch wirklich eng eingebunden in Side-Events und andere Veranstaltungen drumherum, beispielsweise von unseren Kollegen aus dem Auslandshilfe, aus dem Team Internationale Zusammenarbeit, die eben da dann eben auch sehr präsent das DRK vertreten haben. Also das kommt letztendlich zusammen, der formelle Beitrag und die Stimme, die man da eben im Bereich Redaktionskomitee, Redaktionsausschuss hat und das, was drumherum eben noch alles passiert.
Und wie bereitet ihr euch auf diese Konferenzen vor und was habt ihr vielleicht selber für die 2019er Ausgabe eingebracht?
Ja, auch da die Vorbereitung fängt lange, lange vorher an. Es gibt in der Regel, ja, sagen wir mal ein Jahr vorher, gibt es erste Entwürfe von, nennt sich Draft Elements of Resolutions. Also das ist noch kein Verhandlungstext, sondern da geht es erstmal darum zu identifizieren, was eigentlich an Elementen in eine Resolution zu einem gewissen Thema rein soll. Das ist eine erste Kommentierungsmöglichkeit. Ja. Und dann nachher gibt es einen zweiten Entwurf, das ist dann ein Zero Draft, also was noch kein offizieller Konferenzresolutionsentwurf ist, aber wo schon mal in Form eines Resolutionsentwurfs Sprache eben formuliert wird. Und dann gibt es in einem dritten Schritt dann eine offizielle Draft Resolution, die offiziell zirkuliert wird und eben Grundlage der Verhandlungen während der Konferenz ist und dann eine Resolution wird. Und das DRK hat in der Vergangenheit und jetzt konkret eben auch bei der jetzigen Konferenz von all diesen Kommentierungsmöglichkeiten sehr aktiv Gebrauch gemacht. Das heißt, schon im Vorfeld werden da die Themen gesetzt, die Agenda wird gesetzt, man schaut, wie will sich das DRK positionieren, zu welchen Themen, was erachten wir als hilfreich, als weniger hilfreich, welche Formulierungen finden wir an der Stelle gut oder weniger gut. Also da sind wir im Vorfeld schon sehr, sehr mit beschäftigt.
Genau. Du hattest vorhin gemeint, dass die Delegation eben aus vielen quasi aus der Bundesspitze besteht und überwiegend bis auf vielleicht Präsidentin und Vizepräsident aus vor allem hauptberuflichen RotkreuzlerInnen. Dürfen da eigentlich auch normale RotkreuzlerInnen mit dabei sein, wenn sie sich dafür interessieren? Oder geht das bei der Konferenz gar nicht?
Ja, das ist in der Tat schwierig, weil die Größe der Delegation ist sehr begrenzt. Also wir sind da, ehrlich gesagt, schon wirklich am obersten Maximum dessen, was einfach von den Konferenzorganisatoren zulässig ist. Ne? Weil, also nochmal ganz kurz, ich habe es ja gesagt, wie viele nationale Gesellschaften und Staaten, wenn da jeder mit so einer großen Delegation käme, wäre das allein logistisch für dieses Konferenzzentrum nicht zu leisten. Ich habe, es ist richtig, dass es zum Teil eben hauptamtlich hier aus dem Bundesverband ist, aber wenn man sich anschaut, also Ehrenamt natürlich auch vertreten, ne, mit dem Bundeskonventionsbeauftragten und eine JRK-Vertreterin, das habe ich möglicherweise vergessen zu sagen, ist eben auch vertreten gewesen. Da versucht man schon sozusagen die verschiedenen Strukturen in der Delegation eben abzubilden.
Und vielleicht zu dem Punkt noch ganz kurz, hattest vorhin ja unter anderem den Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht und die verschiedenen Ministerien, mit denen ihr da zusammenarbeitet, erwähnt. Wie sieht denn für die internationale Konferenz die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik aus?
Genau, das ist genauso eine Frage, ein Thema, was in diesem Fachausschuss diskutiert wird vorher. Ist die jeweiligen Positionierungen des DRK auf der einen Seite und der Bundesregierung auf der anderen Seite, dass man da in den verschiedenen Sitzungen im Vorfeld vorher abklärt und das einfach als Forum nutzt, um die verschiedenen Sichtweisen auf diese Themen auszutauschen, zu identifizieren, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo es möglicherweise auch andere Auffassungen gibt, über die man dann im Vorfeld eben spricht. Genau, ganz praktisch ist es dann während der Konferenz auch oft so, dass man da auf kurzfristigem Wege und kurzem Wege eben auch nochmal das Gespräch sucht, weil das schon so ist, dass es da bei einer Verhandlungsdynamik natürlich auch so ist, dass sich dann die Entwürfe sehr schnell ändern. Ne? Also das, was man vorgelegt hatte, dann über die verschiedenen Änderungsanträge im Redaktionsausschuss eben nachher sich auch verändert und man da einfach schaut, dass man gut im Gespräch bleibt, um immer zu schauen, wie die jeweiligen Sichtweisen eben jetzt auf Vorschläge und Änderungsanträge und so weiter sind.
Jetzt ist die Verbreitung des humanitären Völkerrechts ja eine Weltkernaufgabe der Bewegung. Hast du den Eindruck, dass das überall auch so wahrgenommen wird, speziell in Deutschland?
Ja, also genau, also wir haben im Bereich Verbreitungsarbeit ja insbesondere mit dem Positionspapier Verbreitungsarbeit 2010 definiert, wie die Verbreitungsarbeit eben im DRK über bestimmte Maßnahmen eben für die nächsten Jahre umgesetzt werden soll. Und basierend auf dem Positionspapier wurden verschiedene Maßnahmenkataloge inzwischen angenommen, die das im Prinzip nochmal alles ein bisschen heruntergebrochen haben und ein bisschen plastischer gemacht haben, die dann eben auch gesamtverbandlich angenommen und umgesetzt werden sollen. Gibt es natürlich innerhalb der einzelnen Landesverbände und Verbandsstrukturen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, das ist ganz klar, auch unterschiedliche Kapazitäten zum Teil, die Maßnahmen entsprechend umzusetzen, auszugestalten. Aber das ist eine gesamtverbandliche Aufgabe ist und das nicht nur bei dem Begriff Weltkernaufgabe bleibt, sondern es eben konkrete Positionen und Projekte gibt, um das Ganze mit Leben zu füttern, das ist schon so.
Mhm. Gibt es irgendwas, was du dir für den Alltag in Sachen Verbreitungsarbeit wünschen würdest? Also gibt es etwas, was die Kreisverbände anbieten sollen oder gibt es schon gute Beispiele von Kreisverbänden oder auch Landesverbänden?
Also ich glaube, wenn du fragst, was ich mir wünschen würde, ist eine gute Kommunikation. Das glaube ich an der Stelle, wie bei vielen Dingen, das Wichtigste, dass man sich einfach gut informiert hält, was die jeweiligen Initiativen, Wünsche, Erwartungen sind, um da einfach gut im Gespräch zu bleiben, was die Herausforderungen auf den verschiedenen Ebenen sind, damit man entsprechend auch unterstützen, nachsteuern kann, wo auch immer nötig und hilfreich.
Mhm. Aktuell betont ja das GS ja auch bei seinen Einsätzen zur Rückholung von Corona-Verdachtsfällen seine besondere Rolle als Auxiliar. Was ist denn damit gemeint?
Ja, so ein bisschen sperriger Begriff, der kommt aber in der Tat, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, aus den Statuten der Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung. In dem Artikel 3, wo die Rolle, das Mandat der nationalen Gesellschaften definiert wird, ist definiert, dass nationale Gesellschaften, auf Englisch heißt es Auxiliary to the Public Authorities in the Humanitarian Field sind. Also, dass sie Auxiliar, freiwillige Hilfsgesellschaft der Behörden im humanitären Bereich sind. Also, das ist im Prinzip ein bisschen die Übersetzung, die das Verhältnis einer nationalen Gesellschaft zu ihrer jeweiligen Regierung definiert und eben deutlich macht, dass es eine besondere Beziehung ist, die von gegenseitiger Verantwortung, gegenseitiger Partnerschaft geprägt ist. Und daher sind die Unterstützungsmaßnahmen eben jetzt im Bereich Corona ein sehr gutes, ein sehr plastisches Beispiel genau für eben diese besondere Partnerschaft zwischen DRK und Bundesregierung.
Jetzt behaupten böse Zungen, dass diese besondere Rolle und die besondere völkerrechtliche Stellung des Roten Kreuzes aktuell vor allem auch als Alleinstellungsmerkmal bei Vergabeverfahren betont wird. Ist da was dran? Und wenn ja, was erhofft man sich denn davon?
Den Eindruck würde ich nicht teilen. Es gibt, glaube ich, viele andere Diskussionen, wo das vielleicht nicht so explizit formuliert wird. Aber wie wir jetzt zum Beispiel im Bereich humanitäres Völkerrecht ja gerade gesehen haben, also die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in Fragen der Durchsetzung, Weiterentwicklung, Umsetzung humanitäres Völkerrechts sind letztendlich genauso ein Beispiel für die Auxiliarität. Die Zusammenarbeit in diesem Fachausschuss wird vielleicht nicht so formuliert oder nicht so wahrgenommen wie andere Fragen, aber ist nicht weniger auxiliar als in anderen Bereichen.
Okay, gut. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Und die eine wäre, über welches Thema haben wir deiner Ansicht nach heute zu wenig gesprochen? Worüber sollten wir vielleicht in einer nächsten Ausgabe von uns zweien sprechen?
Ich glaube schon, also so die Herausforderungen im Bereich humanitäres Völkerrecht, das kann man jederzeit nochmal genauer anschauen und sich vielleicht ein, zwei Einzelaspekte raussuchen. Wenn es da ein Interesse daran gibt, könnte man das mit Sicherheit mit noch ein bisschen mehr Zeit und Detailtiefe angehen.
Was wären das für Aspekte, die du da rausgreifen würdest?
Naja, also entweder das im Prinzip, das, was ich jetzt angerissen habe, also ne, Umsetzung, Durchsetzung, humanitäres Völkerrecht, nichtstaatliche Akteure, Kriminalisierung, humanitäre Hilfe, Terrorismus, Strafrecht, so eine Diskussion sind immer spannend und lohnen immer für ein weiteres Gespräch.
Das definitiv, weil das auch ein Kapitel ja im Rotkreuz-Einführungsseminar ist und dort die TeilnehmerInnen, die mir bisher immer begegnet sind, eben auch oft dann eben die Frage haben, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast, ja, was bringt das humanitäre Völkerrecht denn überhaupt, wenn sich so wenige dran halten? Du hast ja heute aufgezeigt, dass ja mit dieser Resolution ja auch gezeigt wird, was alles quasi gut läuft und dass man das halt sichtbar macht und daran weiterarbeitet. Aber auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Und meine letzte Frage wäre, welche weiteren Informationen oder wenn man auf der Suche nach weiteren Informationen ist zu den heutigen Themen, was ist dann eine gute Anlaufstelle, um sich weiter einzudecken mit Informationsstoff? Ich würde das dann in den Shownotes auf der Webseite dann entsprechend verlinken.
Also ich denke, die einschlägigen Websites, die sind wahrscheinlich bekannt und sind hoffentlich auch gut auf der Website zu finden. Was ich in jedem Fall darüber hinaus empfehlen würde, ist, wir geben hier aus dem Generalsekretariat in regelmäßigen Abständen einen Newsletter zur Verbreitungsarbeit heraus, der in verschiedenen Kategorien sich beschäftigt mit aktuellen Entwicklungen im humanitären Völkerrecht, der einen Überblick über neue Publikationen, Veranstaltungen gibt und ich glaube, den zu abonnieren, das lohnt für jeden, der sich da auf dem Laufenden halten möchte. Und da auch umgekehrt sind wir auch für Beiträge dankbar. Das heißt, wenn es da, du fragtest vorhin nach Initiativen, Kreisverband, Landesverbandsebene, wenn es Informationen gibt, die wir in diesem Newsletter auch gerne teilen können, dann freuen wir uns auch über Hinweise und stehen da für einen Austausch jederzeit zur Verfügung.
Ja, super, Katja. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Genau, und dann hören wir uns vielleicht bei einer nächsten Folge.
Ja, gerne.